dabei sind. Schön, euch zu sehen und jetzt auch schön, dass du uns sehen kannst, wenn du im Stream bist und wir weitermachen können mit unserer Reihe durch ein, wie ich weiß nicht, wie du es letzte Woche gefunden hast. Ich finde, das hat schon spannend angefangen und du merkst, wir gehen durch Briefe, die nicht wirklich ein Blatt vor den Mund nehmen. Letzte Woche, ich fand das Thema herausfordernd. Ich würde es dir gerne anders sagen, aber es geht heute ähnlich herausfordernd weiter, wenn wir an einen Brief kommen, den Jesus der Gemeinde in Smyrna schreibt. Keine Angst, wenn du nicht weißt, wo das ist. Ungefähr heutige Türkei, vordere Türkei. Und ihn sagt, bleib mir treu. Und ich muss ihn gleich kurz erklären, den Satz. Aber ein Satz, der mir aus dem Kopf nicht wollte und ich hoffe, dir hilft, das Ganze irgendwie heute zu behalten. Es war ein Satz von meinem alten Fußballtrainer in der Jugendzeit, der uns, gerade als wir älter wurden, immer wieder mit einem Satz kam, nämlich, Jungs, die Körner fürs Spiel holt ihr euch im Training. Kurz erklären. Ich weiß nicht, ob du selber Sport gemacht hast in Jugendzeiten. Bei uns war das so, zweimal die Woche Training. Am Wochenende Spiel. Und wenn du das selbst gemacht hast, vielleicht ging es dir ähnlich, die Präferenzen lagen sehr deutlich auf einer Sache und nicht auf der anderen. Spiel, hattest du Lust, da ging es um was, da konntest du auch Tore schießen, hattest einen Ball am Fuß die ganze Zeit. Training war das, wo du dich irgendwie durchgekämpft hast. Und bei uns, je älter wir wurden, desto mehr haben wir verstanden, dass Training eigentlich aus Bauklötzen besteht. Die ersten Stunde von den anderthalb Stunden sind unangenehm und dann kommt das Abschlussspiel. Abschlussspiel war was, wo du dich drauf gefreut hast, wo du alles gemacht hast, weil da wolltest du hin. Manchmal, da kriegtest du erst einen Ball an den Fuß, vorher war es Laufen, Springen, was auch immer, da hast du dich durch. Aber wo du dich gefreut hast und worauf du hingearbeitet hast, war dieser Pfiff vom Trainer ungefähr nach einer Stunde. Und dass er die Leibchen rausgeholt hat und anfing sie zu verteilen, weil du wusstest, jetzt kommt der schöne Teil. Was aber, je älter wir wurden, immer mehr nach einer Stunde kam, war, dass der Trainer abgepfiffen hat und nicht anfing, die Leibchen rauszuholen, sondern anfing, Hütchen in einer Art und Weise aufzubauen, wo wir wissen, das ist nicht das Spielfeld, was er hier absteckt, sondern das bedeutet Sprintübung. Wenn der Trainer gepfiffen hat und nicht sagte, Jungs zusammenkommen, sondern sagte, in Zweierreihen aufstellen, anfangen, um Platz zu laufen, die letzten holen auf und ich sage euch nach einer Runde, was die nächste Runde passiert. Weil was du jetzt wusstest war, anstatt Abschlussspiel wird es jetzt richtig unangenehm. Nicht nur so ein bisschen, sondern so, dass du am Schluss auf dem Boden liegst und fertig bist. Und je älter wir wurden, desto mehr haben wir uns etwas getraut, nämlich zu feilschen. Desto mehr kam es, dass wir gesagt haben, aber Trainer, schau, wir haben doch so gut trainiert bis jetzt. Muss das denn unbedingt sein? Oder dass wir gesagt haben, pass mal auf, können wir nicht zwei Runden machen und dann spielen? Wie lange müssen wir denn irgendwie versuchen, um diese Dinge rumzukommen, weil wir wussten, was es sonst für Anstrengung bedeutet? Das war an diesem Punkt, wo der Trainer uns zusammengeholt hat. Ich weiß nicht, wie er unsere Teenie-Phase ausgehalten hat. Das muss wirklich für ihn, er war normal arbeitender Mann. Er hat, ich glaube, mindestens 8, 9 Jahre mit uns am Stück durchgemacht. Respekt an diesen Mann. Aber dass er uns zusammengebracht hat und immer wieder gesagt hat, Jungs, hier, wenn ihr durchhaltet, holt ihr euch die Körner für den Sieg, den ihr am Wochenende haben wollt. Wenn ihr jetzt durchhaltet, wo es hart wird, wo es unangenehm wird, wo es weh tut, wo es euch mehr kostet, als ihr eigentlich gerade geben wollt, da ist der Punkt, wo eure Muskeln, wo ihr euch das holt an Wachstum, was es braucht, um den Sieg, den ihr so gerne am Wochenende haben wollt, um ihn wirklich zu bekommen. Und es ist genau diesen Gedanken, den ich dir mitgeben will heute Morgen, wenn es darum geht, was machen wir, wenn wir beim Glauben an diese Stelle kommen, bei der wir im Training waren, wo wir merken, hier tut es weh. Hier kostet Glauben was. Hier ist es nicht Abschlussspiel und entspannt, sondern eben hier fängt an, Gott zu folgen, wirklich auch an, unangenehm für unser Leben zu werden. Weil es ist genau die Situation, die wir gleich sehen, die Gemeinde in Smyrna hatte. Kurzer historischer Hintergrund zu Smyrna. Sie waren die Stadt, die sich damals im Römischen Reich gebrüstet hat damit, dass sie die ersten waren, denen erlaubt wurde, einen Tempel für den römischen Kaiser zu bauen. Irgendwann kamen die römischen Kaiser kurz Zeitwende, da irgendwie 23 vor Christus, glaube ich, auf den Gedanken, es wäre doch super, wenn wir uns zu Göttern machen und uns auch als solche verehren lassen. Gibt ein bisschen mehr Autorität im Reich und so. Von daher fingen sie sich an, schon zu Lebzeiten, vorher war es nur nach dem Tod, aber zu Lebzeiten als Götter verehren zu lassen. Und dann gab es am Anfang eine Ausschreibung, ein bisschen wie bei Olympia, wo sich Städte drum beworben haben, wer darf der Erste sein, der einen Tempel für diesen Kaiser baut. Damit hast du Prestige, hattest du Gunst beim Kaiser, du wusstest, das hilft deiner Stadt. Und Smyrna hatte diesen Zuschlag gekriegt. Sie haben einen Tempel gebaut und jeder Bürger war verpflichtet, einmal im Jahr eine Prise Weihrauch zu nehmen und in diesem Tempel zu verbrennen, zu Ehren von diesem Gott Kaiser, der gerade an der Macht war. Die Christen wussten jetzt aber wiederum, wenn wir Jesus folgen, ist seine Marschroute klar. Es gibt einen Gott, den sollt ihr verehren und das ist Jesus und nicht dieser Kaiser. Problem war aber, wenn du den Weihrauch verbrannt hast, kriegst du eine Urkunde, dass du in diesem Jahr deinen Soll getan hast. Wenn du diese Urkunde nicht hast, ging es dir an den Kragen in dieser Stadt. Von daher, diese Gemeinde steht jetzt ganz praktisch vor dieser Wahl, wie damals, deutlich heftiger als damals im Training. Was machen wir? Weil wir wissen, entweder geht es Jesus hinterher oder es geht für uns in den Abgrund. Und ich hoffe niemand, oder zum Glück, ist relativ wahrscheinlich, dass niemand von uns an diesem Punkt heute Morgen hier steht, will aber auch sagen, das ist nicht mehr nicht real, sondern an anderen Orten in dieser Welt erleben Christen das ganz genauso. Und die Frage ist für die Leute damals, für die Leute, die dasselbe heute erleben, aber auch für dich und mich, was machen wir an diesen Punkten, wo Glaube unangenehm wird? Wo Jesus zu folgen dein und mein Leben nicht nur schöner, besser, einfacher und bequemer macht, sondern wo Glaube kostet und wo wir jetzt vor dieser Wahl stehen, wie die Gemeinde zu sagen, wie damals im Training, falschen wir mit Gott? Versuchen wir irgendwie einen Kompromiss zu machen, ihn irgendwie runterzuhandeln von ja, aber können wir es nicht ein bisschen weniger machen, nicht ganz in diese Konsequenz rein? Oder machen wir es, wie mein Trainer damals gesagt hat, bleib dran, weil da sind die Körner, die dir den wahren Sieg einbringen. Wenn du Christ bist, wahrscheinlich die Antwort wird dir nicht so schwerfallen raus. Aber das ist herausfordernd und ich will das auch nicht kleinreden und deswegen sind drei Dinge in diesem Text, die ich mit dir anschauen will, um hoffentlich deutlich zu machen, warum Gott tatsächlich sagt, bleib mir treu, koste es, was es wolle. Ich dir zum einen zeigen will, was der Grund ist, warum Jesus so unbedingte Treue einfordert, kompromisslose Treue, koste es, was es wolle, wie er das fordern kann, obwohl er dich und mich unglaublich liebt und Gutes für dich will. Wie am Schluss tatsächlich aber auch Chancen Gott in dem sieht, dass du und ich an den Momenten, wo es unangenehm wird im Glauben, wenn wir dort festhalten, wenn wir damit durchgehen mit Gott, warum das eine ganz reale Chance für Gott ist, für deinen und meinen Glauben zu wachsen. Und am Schluss ich dir ganz praktisch und mir die Frage stellen will, wo stehen wir gerade, wenn es darum geht, Gott treu zu bleiben? Gerade an diesen Stellen, wo es uns etwas kostet. Das ist der Fahrplan für heute. Ich hoffe, du bist dabei. Sonst, wenn nachher Fragen sind, ich bin hier, andere Leute sind hier und das ist ernst gemeint, du darfst einfach fragen. Auch wenn du sagst, das ist totaler Quatsch, was du mir hier erzählst, lass uns ins Gespräch kommen. Ich weiß, wir haben jetzt 30 Minuten, ich kann nicht jede Eventualität abdecken, gerade bei so einem Thema, das ist herausfordernd. Komm auf mich zu, lass uns aber auch reden. Ich will aber anfangen mit Gebet, weil davon verspreche ich mir das meiste von den nächsten Minuten, dass Gott redet. Und wenn du magst, steh noch einmal gerne mit mir dazu auf. Vater, du siehst dieses Thema, dem wir uns da bei diesem zweiten Brief gegenüber sehen. Und Vater, zum einen vielen Dank, dass wir es aus einer ganz anderen Situation heute lesen als die Gemeinde damals. Vater, wir wollen die Geschwister aber auch nicht vergessen, die sich ganz praktisch in dieser Situation befinden. Und egal aus welcher Situation heraus, du stellst allen von uns diese Frage, bleibst du mir treu, auch wenn es dich was kostet? Und Vater, ich bitte dich, gerade bei der Herausforderung, bei dem Kampf, den das auch für uns im Herzen erstmal anstößt, dass du redest in den nächsten Minuten, dass du mir hilfst, die Dinge so zu erklären, wie sie wirklich sind, dass du uns hören lässt, verstehen lässt, wie du diese Verse hier meinst und dass es uns hilft, ein Stück mehr zu sehen, wie du dir wirklich glauben und auch uns als Gemeinde in dieser Welt vorstellst. Vater, rede du in diesen Minuten, lass deine Schönheit und deine Wahrheit leuchten. Amen. Setzt euch gern. Lasst uns den Anfang von diesem Brief lesen oder fast alle Verse, aber ein paar heben wir uns für später auf. Offenbarung 2, wenn ich es richtig aus meinem Kopf habe, ab Vers 8. Ja. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Smyrna. Der erste und der letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, lässt der Gemeinde sagen, ich weiß, wie hart du bedrängt wirst und in welcher Armut du lebst. Eigentlich bist du aber reich. Ich weiß auch, wie sehr du von Leuten verhöhnt und verleumdet wirst, die sich zwar Juden nennen, aber in Wirklichkeit eine Synagoge des Satans bilden. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein. Und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Nur kurz, weil ich finde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber Bibel, man kann so leicht über Verse drüber lesen. Ich habe mir trotzdem gedacht, wir müssen uns mal kurz in die Situation, um wirklich zu verstehen, was die Tiefe von diesen Versen ist, kurz in die Situation der Gemeinde damals versetzen. Du merkst hier in den ersten Versen ungefähr die Rahmenbedingungen, in denen sie leben. Tage, Wochen, Monate, Jahre, das steht hier nicht genau. Aber ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, was passiert. Wir kommen jetzt am Sonntagmorgen hier ganz entspannt. Du musst dich nicht verstecken. Du kannst einfach hier, wir haben es schön trocken. Diese Leute damals, muss nicht genau so sein, stelle ich mir so vor, sie kommen am Sonntag geheim in irgendeinem Keller zusammen. Getarnt irgendwie, dass sie sagen, ich besuche jemanden. Sie kommen zusammen, sind seit Wochen, Monaten, wie lange auch immer schon verfolgt, verhöhnt worden in der Gesellschaft. Um dir das irgendwie vorzustellen, zieh mal ein HSV-T-Shirt an und geh einfach monatelang nur mit HSV-T-Shirt raus. Ungefähr das, was du dann wahrscheinlich erleben wirst, ist das, was sie für ihren Christsein einstecken müssen. Die Leute machen sich über sie lustig. Wir lesen hier, dass die Leute arm sind. Und dieses Wort arm bedeutet nicht, sie hatten ein bisschen weniger als die anderen. Es bedeutet bettelarm. Die Leute hatten wahrscheinlich ihren Job verloren. Die Leute wollten ihnen vielleicht nichts mehr verkaufen, wenn du damals an Corona-Zeiten sich erinnerst und so, dass du bestimmte Sachen noch rein. Wenn du Christ warst, kamst du vielleicht in manche Geschäfte nicht mehr rein. Diese Leute halten aus, was du nur aushalten kannst, bis wirklich an dein Leben ran. Und es kommt jetzt, musst du dir vorstellen, sie sitzen zusammen am Sonntag und jemand kommt und sagt, ich habe einen Brief von Jesus dabei. Und dieser Brief fängt an mit, ich sehe, wie sehr du bedrängt wirst. Ich habe dich weiter im Blick. Ich bin weiter für dich. Fängt an mit diesen tief mitfühlenden Sätzen, wo er sagt, ich verstehe, wie schwer das ist. Und ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, was du jetzt als nächstes erwartet hättest, aber wenigstens meine Gedanken sind, vielleicht geht es dir da anders, aber wenn ich schwere Dinge durchmache und Jesus mir etwas sagen würde, ich hätte erwartet, ich hole dich irgendwie raus. Hier, ich sage dir, wie lange es ist und danach wird es viel besser. Ich werde dich versorgen. Ich meine, wenn du im Alten Testament guckst, da kamen manchmal Raben an und haben irgendwie Nahrungsmittel verteilt. Also Gott hat einiges an Repertoire, was er hier machen kann, um irgendwie die Umstände zu verändern, die Leute aus der Stadt rauszuholen, auch zu sagen, Leute, geht bloß aus dieser Stadt. Wie können die das nur mit euch machen? Oder ich werde jetzt die Machthaber der Stadt auswechseln. Irgendwas, was doch jetzt ein liebender Gott verändern sollte an der Situation dieser leidenden Christen, oder? Wo ich auch erwarten würde, Gott, wenn du mir jetzt sagst, dass ich dir folgen soll, irgendwas brauche ich doch an ganz Praktischem hier, um dir noch weiter folgen zu können. Geht's dir vielleicht anders, aber ich habe relativ wenig Probleme mit Gott treu sein, wenn ich entweder weiß, wofür das in meinem Leben gut ist, oder das Versprechen habe, dass es irgendwie in meinem Leben was verbessert. Sag mal, es kann trotzdem Kampf sein, aber geben ist seliger als nehmen. Ja, ich mag nicht so gern einfach Sachen abgeben, das kostet mich schon was. Aber ich sehe, wie Leute, wenn sie alles nur für sich behalten, geizig sind, wie das endet vom Charakter her. Und dann denke ich, okay Gott, ich verstehe, warum du das machst, gebe ich dir. Nicht alles auf Karriere setzen, okay, ich sehe, wie die Karrieremenschen enden, alleine, Burnout und so. Klar, du sollst meine erste Priorität sein, das macht Sinn. Mit Sex bis zur Ehe warten, ja, ist jetzt nicht das, was aus meiner Seele sofort rausfließt, aber ich sehe Statistiken, die beweisen mir, dass es tatsächlich eine gute Sache für Beziehungen, dass sie langfristig auf ein gutes Fundament gebaut wird, eben nicht nur Körperlichkeit. Okay, kann ich alles verstehen, ist immer noch ein Kampf, kostet mich vielleicht was, aber das sind nicht die Probleme, wo ich ein Problem mit Gott kriege, aber hier schon, oder? Weil was sagt Jesus den Leuten? Nicht, ich mach das durch, dann gebe ich euch mehr, mach das durch, dann wird es besser, sondern er sagt, bleibt mir treu. Obwohl es nicht, die Umstände sich nicht verändern, bleibt mir treu und ach ja, es wird sogar noch schlimmer. Sie werden euch ins Gefängnis schmeißen, verfolgen und manche von euch werden euer Leben lassen. Und Jesus sagt, und trotzdem, kein Kompromiss, bleibt mir treu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist der Punkt, wo Gott jetzt schnell bei mir auf Granit beißt, oder? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wie gehst du mit Dingen in der Bibel um, wo Gott sagt, tu das und nicht die Erklärung liefert, warum das gut sein soll für dich? Wenn er fordert, Hab mich als Priorität. Ach ja, das bedeutet eventuell auch, dass du Einschnitte in deiner Karriere hinnehmen musst. Punkt. Und nicht, weil dann kriegst du noch mehr Karriere. Wenn er sagt, such dir einen christlichen Partner, nicht weil ich dir dann alles geben werde oder das bedeutet, dass wenn du das suchst, du es auch finden wirst, sondern mach das und sonst nichts, was auch immer am Schluss rauskommt, folge mir, Punkt. Sei großzügig mit deinem Geld, nicht weil du nach 5 Jahren dann umso mehr wieder auf deinem Konto, sondern tatsächlich eventuell endest du arm, weil du mir folgst und großzügig mit deinem Geld bist, gehen manche Luxusdinger, manche Komfortdinger nicht und Gott sagt trotzdem, bleibe mir treu. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber hier ist, wo ich dann mich melde, wie damals im Training und sage, Gott, nee, Kompromiss, wie können wir einen Kompromiss machen? Pass auf, ich arbeite, bis ich 50 bin, dann ist meine Karriere und dann kann ich dir dienen. Ich gebe dir Geld, wenn mindestens diese Summe auf dem Konto ist, dann kannst du gerne viel haben. Ich weiß nicht, ob du das kennst, dass ich so ein gefühltes Minimum im Herzen habe, wo ich sage, Gott, darunter kannst du nicht, darüber kannst du dir Treue wünschen. Und wenn du mir erklärst, warum und wohin das führt und dass es eben über dieser Grenze landet, super. Aber was Jesus hier anspricht, ist nicht, folgst du mir da, wo du auch verstehst, wo es gut wird, folgst du mir, wo ich dir auch was dafür gebe, sondern folgst du mir, obwohl, und hier ist das Extrem, obwohl es dein Leben komplett ruinieren kann hier. Wenigstens für mich ist die ehrliche Frage, warum? Warum sollte Gott das sich wünschen? Und ich finde, er macht es hier deutlich mit einem Wort, nämlich das, oder mit 2, 3 Worten, dass er sagt, in Wahrheit bist du reich. Der Grund, warum Jesus, obwohl er so mitfühlt, obwohl er hier diese Kosten nicht sagt, ah, das ist doch alles kein Problem, er fühlt mit, er sagt, er war selbst auf dieser Welt, er hat das ausgehalten, er weiß, was Leid bedeutet und er sagt, das ist in keinster Weise wird er jemals das kleinreden wollen, was das vielleicht auch an Leid oder an Schmerz bedeutet, an Opfer bedeutet. Aber er hält hier 2 Reichtümer nebeneinander, wo er sagt, weil ich dich liebe, ich werde ein Reichtum immer favorisieren und zur Not den anderen auch opfern. Hier ist das ewige Leben, für das Jesus selbst auf diese Erde gekommen ist, gestorben ist, damit du und ich mit diesem Gott, das uns vergeben werden kann und wir mit diesem Gott in Ewigkeit, in seiner Herrlichkeit leben können. Und hier sind all die Reichtümer, die du und ich auf der Erde haben können. Und er sagt, das ist noch nicht mal knapp, wie ich diese beiden in deinem Leben gewichte. Diese Ewigkeit, es gibt keinen Menschen, es gibt keine Sache, es gibt kein Ziel, keinen Wunsch, kein Bedürfnis, was Jesus jemals in deinem Leben dir geben würde, wenn es gleichzeitig diese Ewigkeit bei ihm opfern würde. Er sagt, weil ich dich liebe und weil ich weiß, dass das Beste, das Größte, das Reicheste, was du bekommen kannst in deinem Leben, diese Ewigkeit bei Gott ist, alles andere in deinem Leben werde ich darauf ausrichten wollen. Und eben manchmal auch Dinge dafür opfern wollen, die eigentlich gut für dein Leben, oder wenigstens du und ich denken, gut für unser Leben sein sollten. Unser Leben hier reicher machen. Er sagt, an dem Punkt, wo das aber den Reichtum in der Ewigkeit dem gegenübersteht, und nur kurz, das wird es nicht immer. Viele Dinge in der Bibel sagen, dass Gott beschenkt, dass Gott Gutes schenkt. Das ist nicht der Punkt. Aber er sagt, wo diese beiden, der Reichtum auf dieser Welt, das kann Zeit, das kann Geld, das kann Beziehung, das kann Karriere sein, was es auch immer ist, und dieser Ewigkeit in Gott sich gegenüberstehen, sagt er, wähle nur eins. Gott wenigstens will nur eins wählen. Und deswegen sagt er hier, bleib mir treu, weil das ist der Weg auf diesen Preis hin. Und er sagt, nichts in dieser Welt wäre es jemals wert, auf einen Weg zu gehen, der dieses Ziel verfehlt. Und deswegen bleibe mir treu, koste es, was es wolle. Nicht, weil ich mir für dich kein gutes Leben wünsche. Nicht, weil ich an dieser Stelle dich nicht genug liebe oder irgendwie dich da ein bisschen leiden lassen will. Sondern weil ich mir das Beste wünsche, was es in dieser Welt gibt, nämlich eine Ewigkeit bei diesem Gott. Und dass er darum ringt, dass du und ich verstehen, ordne alles diesem unter. Genieß, was trotzdem möglich ist. Genieß die vielen Dinge, die Gott uns trotzdem gibt. Aber an den Punkten, wo du sagst, Gott, das kannst du doch nicht von mir fordern, hab nicht diese Grenze in deinem Leben, wo du sagst, darunter geht's nicht. Fang nicht an, Kompromisse zu machen an den Stellen, wo es dich vielleicht auch kostet. Sondern wenn Jesus sagt, geh da lang, geh da lang. Du musst auch nicht zweifeln, dass Jesus dich nicht liebt oder nicht Gutes im Sinn hat. Er hat eben nur das Beste im Sinn. Und vielleicht bedeutet es gerade, eine weniger gute Sache dafür auch opfern zu müssen. Und das ist, worum Jesus hier ringt. Bleib mir treu, koste es, was es wolle. Bleib mir treu, auch wenn es dein Leben hier in den Ruinen treiben sollte. Warum? Weil du eine Ewigkeit dadurch gewinnst, die all das mehr als aufwiegen wird, was du und ich in diesem Leben jemals opfern könnten, wenn wir mit diesem Jesus unterwegs sind. Und ich hoffe, das macht irgendwie Sinn, wie Jesus dich lieben kann, mitfühlen kann, Opfer überhaupt nicht leicht nimmt, mitleidet und trotzdem sagt, aber trotzdem bleib auf diesem Weg, wo es vielleicht gerade wehtut. Weil am Schluss 40, 50, 60, 70 Jahre mehr Komfort, mehr Freude, mehr Spaß, mehr Erfüllung für dein und mein Herz hier nicht im Vergleich zu dem steht, was wir in einer Ewigkeit für Erfüllung, für Schönheit, für Freude erleben werden, wenn wir mit diesem Jesus unterwegs sind. Und er sagt, im Kern, das ist der einzige Grund, der am Schluss manchmal bleibt, um diesem Jesus zu folgen. Und es sollte dir und mir wert genug sein, um an diesem Gott dran zu bleiben. Okay, du merkst, das ist nicht die leichteste Kost. Und wenn du ein bisschen mitdenkst, das Ganze ein bisschen kritisch betrachtest, denkst du dir vielleicht auch, ja, gut, dieser ultimative Reichtum macht Sinn, aber die Frage ist, warum müssen wir denn wirklich diese Dinge durchmachen in dieser Welt? Weil wenn Gott allmächtig ist, er kann uns doch an diese Stelle kommen lassen, uns die Entscheidung machen lassen und am Schluss aber diese negativen Konsequenzen irgendwie weghalten, oder? Ich meine, bei dieser Gemeinde, warum muss es denn sein, dass sie wirklich arm werden? Warum muss es sein, dass sie dann wirklich verfolgt werden? Warum ist es nicht, dass sie an diese Stelle kommen, sagen, Gott, das würde ich für dich opfern und dann Gott sagt, gut, habe ich gesehen, dann werdet ihr eben nicht verfolgt, dann kostet euch es euch nicht das Leben. Warum jetzt ganz praktisch diese negativen Konsequenzen, wo Gott auch sagt, ich halte sie nicht auf? Ihr werdet sie als Christen wirklich erleben. Und nur kurz, dass wir das klar haben. Ich rede manchmal mit Christen, die sagen, Gott wird mir kein Leid erleben lassen. Steht hier nicht. Gegenteil. Hier ist eine von zwei Gemeinden, an der Gott nichts zu nörgeln hat. Nur Positives zu sagen. Und das sind die, die ihr Leben verlieren. Das sagt er nicht allen Gemeinden. Er sagt nicht allen Gemeinden, wenn du für mich, und das ist auch kein Ziel für den Glauben, dass ich unbedingt mein Leben verlieren muss. Aber diese Gemeinde, die unglaubliches Vorbild ist, sie verliert ihr Leben. Und die Frage ist, warum? Und ich will kurz mit dir in die nächsten Verse schauen, wo Gott für mich deutlich macht, warum manchmal er auch ganz praktische negative Konsequenzen vom Glauben und für unser Leben nicht zurückhält. Na, noch nicht? Einen vorher. Ja. Doch du wirst noch mehr leiden müssen. Es wird so weit kommen, dass der Teufel einige von euch ins Gefängnis werfen lässt. Das wird eine harte Prüfung für euch sein. Und ihr werdet 10 Tage lang Schweres durchmachen. Lass dich durch das alles nicht erschrecken. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. Ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wenn du eben den Vers zurückmachst, willst du euch an dem Text zeigen, ne? Zurück? Offenbarung, ja. Für mich ist der Kern der Antwort, die Gott hier gibt, warum tatsächlich diese Kirche real diese Dinge durchmachen muss, die er hier ankündigt, warum er sie nicht weghält, obwohl er es könnte. Gott sagt hier, der Teufel wird all diese Dinge tun. Gott sagt hier nicht, dass er sie irgendwie selber kreiert, sondern er sagt, ich weiß, was der Teufel vorhat. An dieser Stelle, die Bibel macht deutlich, Gott ist größer als der Teufel, er könnte sie aufhalten. Und er sagt, an diesen Stellen, vielleicht hält er viel anderes auf, an diesen Stellen werde ich es nicht aufhalten, aus einem Grund, was er hier Prüfung nennt. Gott hält manche Konsequenzen, manche harten Dinge, die ihm Folgen in deinem und meinem Leben bedeuten kann, nicht weg, weil er sie als Training und als etwas Stärkendes für deinen und meinen Glauben sieht. Jetzt kannst du 1. Petrus, weil es für mich das noch ein bisschen deutlicher macht. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schwere erleidet. Denn diese Prüfungen geben euch Gelegenheit, euch in eurem Glauben zu bewähren. Genauso wie das vergängliche Gold im Feuer des Schmelzofens gereinigt wird, muss auch der Glaube, der ja ungleich viel wertvoller ist, auf seine Echtheit geprüft werden. Und wenn dann Jesus Christus in seiner Herrlichkeit erscheint, wird eure Standhaftigkeit euch Lob, Ruhm und Ehre einbringen. Ich versuche jetzt etwas, was mich ein bisschen albern macht. Und ich hoffe, dir aber deswegen hilft umso mehr, um diesen Punkt irgendwie zu verstehen. Du kannst mal das Bild ranmachen. Und ich dachte heute bei der Taufe, ich hätte wahrscheinlich auch, das war richtig stark und trainiert, also ich hätte auch dich nehmen können. Aber weiß jemand, wer das hier ist? Kurzer Muskelvergleich. Und ich weiß, es ist eine harte, deswegen guckt sehr genau hin. Das ist ein ganz feiner Unterschied. Aber vielleicht siehst du ihn. Ja, und jetzt, oh, du bist gut. Ja? Wer hat mehr Kraft? Und wenn ihr euren Pastor behalten wollt, gibt es nur eine Antwort. Wer hat die größeren Muskeln? Wer hat den stärkeren Arm? Wer hat die härteren Gewichte gehoben dafür? Wer hat mehr gelitten im Training? Wer hat härtere Trainingszeiten durchgehabt? Wer hat mehr Schweres für seinen Arm hingeblättert als von uns beiden? Arnold. Und Gott sagt hier, wenn es um diese Prüfung geht, wenn es um diese Prüfung geht, um dieses, dass wir auch Schweres mit Gott durchmachen. Ja, Gott könnte vieles aufhalten. Und an vielen Stellen bin ich der Überzeugung, dass Gott auch vieles aufhält, was sonst der Teufel an uns noch für Ideen hätte. Aber das, was er durchlässt, er will, dass du weißt, wenn du Christ bist, lässt er es durch, weil er es als eine Chance sieht, dass du und ich wie Arnold in die Muckibude gehen, hätte ich fast gesagt. Und wenn wir diese Zeit durchmachen, dass sie unseren Glauben stärkt in einer Weise, die Höhepunkte in unserem Leben nicht könnten. Prüfung lässt Gott dazu zu, dass wenn du und ich sie mit ihm durchmachen, dass wir ein tieferes, ein größeres Verständnis von dem haben, wer er ist und wie sehr wir in unserem Leben auf ihn zählen können. Du kannst den Vergleich einfach mal machen. Ich meine, das ist jetzt ein Vergleich, den ich sage, der einfach so ist, wo ich auch denke, dass die Bibel das sagt. Aber du kannst das im Praktischen auch sehen. Schau dir eine Person an, die im Glauben wirklich tief, wirklich stark unterwegs ist und frag sie mal, wie einfach ihr Leben war. Ich kann dir versprechen, dass es mindestens ein paar Momente gibt, wo sie sagt, das war richtig übel. Aber es war diesen Moment, wo ich am meisten im Glauben mit Gott gewachsen bin. Andersrum kann ich dir Leute genauso auch Gespräche erzählen, wo Leute einen schwachen Glauben haben und es ist, wenn du sie dann fragst, ist es einfach alles gut gelaufen. Warum? Weil sie noch nie einen Moment hatten, wo sie wirklich so auf Gott angewiesen waren, dass sie es komplett auf ihn anlegen mussten und dann gemerkt haben, das trägt wirklich. In meiner Liebe, in meiner Karriere, in meiner Sicherheit, bei Geld, was auch immer. Ich kann dir Dutzende Geschichten erzählen, wo Leute nicht wussten, wie sie ihre Miete bezahlen und am Monatsende einen Umschlag im Briefkasten hatten als Missionare, wo sie dachten, hier ist es vorbei. Andersrum, ich habe diesen Brief noch nie gekriegt. Warum? Meine Überzeugung ist, ich habe ihn nie gebraucht. Und Gott sagt, warum? Also in diesen Prüfungen, ich werde dir nicht Umschläge und das hat auch nicht denselben Effekt. Er könnte mir Geld schenken und ich würde sagen, oh, danke. Der Effekt ist erst da, wo ich vollkommen auf Gott setze, merke, dass ich jetzt wirklich nichts anderes mehr habe und dann Gott mir zeigt und hier bin ich und ich danach merke, wie genial ist dieser Gott. Und es ist deswegen, ich hoffe, nochmal, Gott sagt nicht, dass er sich wünscht, von Anfang an hat er sich anders gedacht, in der Ewigkeit wird es anders sein. Wenn es nach Gott geht, haben du und ich ihn vor uns, mit uns, perfekte Umgebung. In dieser Welt aber, bis zu dieser Ewigkeit hin, sind Prüfungen etwas, wo er hofft, dass du und ich sie eben nicht mit einem Kompromiss umgehen, sondern wo wir an Gott dranbleiben und wissen, er ist bei uns. Und wenn wir das durchmachen, wir werden irgendwann zurückschauen und merken, es hat unseren Glauben stärker gemacht. Ja, es hat uns vielleicht im Leben etwas gekostet. Ich will dir nicht versprechen, dass du nachher bei jeder Sache zurückkommst und denkst, ach, wie toll war das. Aber ich kann dir versprechen, jedes Mal ist dein Glauben gewachsen. Und es hat dich näher zu dem gebracht, was der eigentliche Reichtum in deinem Leben ist, nämlich bis zum Ende durchzuhalten mit diesem Gott und die Ewigkeit bei ihm zu erleben. Das ist Gottes Ziel. Und deswegen lässt er sogar Prüfungen durch. Und wie genial ist das? Der Teufel will deinen Glauben zerstören und Gott sagt, mach dir keine Sorgen, ich benutze es, um dich eigentlich nur noch stärker zu machen. Und deswegen nimm diese Prüfung an. Umschiff sie nicht, sondern sag Gott, und ich bleib hier dran, ich zweifle nicht an deiner Liebe, sondern ich gehe hier mit dir durch, weil ich weiß, am Schluss ist es etwas, was mein Glauben, ich finde dieses Bild genial, wie in so einer Goldschmiede von dieser ganzen Schlacke abwäscht und am Schluss nur umso schöner dieser Glaube funkelt. Das ist das Versprechen von Gott. Danke. Nicht am Schluss, oder das ist eine Hoffnung, nicht am Schluss mit so einem Arm wie bei Nico zu enden. Nicht einen Glauben, der nur so viel Kraft hat, der schon nach einer Stunde Umzug anfängt zu röcheln da, sondern dass wir so einen Arm wie Arnold haben beim Glauben, wo wir sagen können, was auch immer du haben willst, ich werde durchhalten bis zum Ende. Weil ich habe mir die Körner in diesen Prüfungen geholt, damit ich den Sieg am Schluss in der Ewigkeit hole. Das ist, worum Gott ringt. Und deswegen die Frage, wie ist es bei dir und mir? Nochmal die letzten Verse. Bleib mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet, und ich werde dir als Siegeskranz das ewige Leben geben. Wer bereit ist zu hören, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Dem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, kann der zweite Tod nichts anhaben. Jesus sagt hier, bleibe mir treu. Und was für mich deutlich wird aus diesem Bleibe, ist es etwas, was ist. Wo ich hoffe, dass wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, 5, 10, 20 Jahre, dass du weißt, dieses Thema heute ist genauso für dich, wie als wenn du gerade mit Jesus begonnen hast, gerade eine Taufe hinter dir hast oder wenn du gerade die Entscheidung, Gott treu zu sein, ist nicht, ich bekehre mich, ich lasse mich taufen, ich setze die Unterschrift zur Mitgliedschaft in der Gemeinde und dann bin ich Gott treu. Sondern was Jesus hier sagt, ist, bleibe mir treu. Es wird immer wieder diese Momente in deinem Leben geben, wo du und ich uns entscheiden müssen, Jesus und nicht der Reichtum hier. Jesus und nicht meine Wünsche. Jesus und nicht das, was ich hier als Grenze setze, von das muss mindestens in meinem Leben rauskommen. Und deswegen hoffe ich, dass dieses Thema wir uns zu Herzen gehen lassen, diese Frage an unser Herz ranlassen, auch wenn wir eigentlich schon 20, 30, 40 Jahre im Leben unterwegs sind. Die Frage ist, wie treu bist du Gott? Oder wie sehr hast du dich, und ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft tatsächlich eine unglaubliche Gefahr, wie sehr hast du dich daran gewöhnt, dass du eigentlich ganz normal leben kannst und über dein Leben einfach nur so Jesus drüber schreibst, auch wenn gar nicht viel Jesus drin ist. Weil hier sagt Jesus, das ist nicht, was am Ende den Sieg ausmacht. Ja, nicht jeder muss das Ende eines Märtyrers sterben, zum Glück. Aber Jesus sagt hier, was Christsein im Kern ausmacht, ist, jeder lebt mit dem Herzen von einem Märtyrer. Jeder lebt mit dem Herzen, dass ich sagen könnte, Jesus, nimm, was du möchtest. Oder dass ich wenigstens darum kämpfe, dass ich dahin will, zu sagen, Jesus, nimm, was du möchtest, mein Leben gehört dir. Das ist, was Christsein im Kern ist. Alles andere ist eine Form, für die Jesus sagt, das ist es nicht. Wenn du anfängst, Kompromisse zu machen, weiß, das ist nicht, wo Jesus sagt, das läuft auf den Sieg hinaus. Sondern er sagt, kehr um, folge mir ganz. Und von daher, ich will dir am Schluss hoffentlich als Mutmacher, als etwas, was einfach zeigt, dass tatsächlich am Ende dieser Arnold-Arm da steht, wenn wir diese Entscheidung treffen, wenn wir immer wieder auf unser Leben schauen und sagen, ich ringe darum, dass dieser Jesus wirklich mein Leben hat, dass alles ihm treu ist, dass das eben nicht bei einem verschenkten Leben endet, sondern wirklich bei einem Glauben, wo wenigstens mir das Herz übergeht und ich denke, wie genial ist es, da anzukommen. Ich will dir von Polycarp erzählen. Ich weiß nicht, ob du weißt, wer er ist. Ich muss dich nicht schlecht fühlen, wenn nicht, weil er hat 155 nach Christus gelebt und er war Bischof von der Gemeinde, über die wir heute gelesen haben. Es sind so 60 Jahre ungefähr, nach diesen Versen ist er Bischof in Smyrna und er erlebt genau das, was Jesus hier versprochen hat, nämlich, dass die Christen in dieser Stadt wirklich verfolgt werden und das bis aufs Blut. Und sie schnappen diesen Bischof, ich meine, das ist der, den sie wirklich haben wollten, der die Spitze der Kirche, sie nehmen ihn gefangen und sie stellen ihn vor Gericht und sagen, all das hier kann vorbei sein, wenn du Jesus abschwörst. Sag einfach nur, fluche Jesu, bete hier diesen Kaiser an und wir tun dir nichts, du bist einer von uns. Und ich will dir kurz die Antwort vorlesen, die uns überliefert wurde, was dieser Mann diesen Leuten entgegnet hat. Wie schon gesagt wurde, war bei seinem Eintreten der Lärm groß, da man gehört hatte, dass Polycarp ergriffen worden war. Als er nun vorgeführt wurde, fragte ihn der Prokonsul, ob er Polycarp sei. Er bejahte das. Worauf jener ihn bereden wollte, Christus zu verleugnen, und sagte, bedenke dein hohes Alter und anderes der Art, wie sie zu sprechen gewohnt sind. Schwöre beim Glücke des Kaisers, gehe in dich, sprich weg mit den Gottlosen. Der Prokonsul drang noch mehr in ihn und sprach, schwöre und ich gebe dich frei, fluche Christo. Da entgegnete Polycarp, 86 Jahre diene ich ihm und er hat mir nie ein Leid getan. Wie könnte ich meinem König und Erlöser lästern? Da erklärte der Prokonsul, ich habe wilde Tiere, denen werde ich dich vorwerfen lassen, wenn du nicht anderen Sinnes wirst. Der aber entgegnete, lass sie kommen. Denn unmöglich ist uns die Bekehrung vom Besseren zum Schlimmeren, ehrenvoll aber ist, sich vom Schlechteren zur Gerechtigkeit hinzuwenden. Jener aber fuhr fort, wenn du dir aus den Tieren nichts machst, lasse ich dich vom Feuer verzehren, sofern du deine Meinung nicht änderst. Darauf sagte Polycarp, du drohst mir mit einem Feuer, das nur eine Stunde brennt und nach kurzem erlischt. Denn du kennst nicht das Feuer des zukünftigen Gerichts und der ewigen Strafe, das auf die Gottlosen wartet. Doch was zögerst du? Hol herbei, was dir gefällt. Ich finde diesen Satz verrückt. 86 Jahre. Und du musst verstehen, er hat Verfolgung, er hat Schlimmes durchgemacht. Was du heute gelesen hast, das ist sein Leben. Und er steht, er geht durch diese ganzen Prüfungen und er kommt am Schluss zu dem Satz, wo ihm ins Gesicht gesagt wird, gleich bist du tot, wenn du dich nicht irgendwie hier von Christus abwendest. Er kommt mit dem Satz, 86 Jahre und nie hat mein König und Erlöser mir irgendetwas Schlechtes getan. Weil er verstanden hat, was Prüfungen im Leben wirklich sind und wo sein Reichtum wirklich liegt. Er sagt, wie könnte ich mich hier von etwas Besseren zu etwas Schlechteren wenden? Ich habe Jesus, was willst du mir drohen? Was willst du mir nehmen? Was willst du mir geben? Dass ich diesen Jesus verlasse. Dass ich mein Reichtum in Ewigkeit aufgebe für etwas bisschen mehr Reichtum für die nächsten Jahre. Er sagt, gerade weil ich so alt bin, wen interessiert's? Und ich hoffe, das ist das Herz, mit dem wir mit Jesus unterwegs sind. Egal wie alt du bist, egal was deine Umstände sind, das weiß Gott, er hat ein Reichtum für dich errungen, was nichts in dieser Welt auch nur im Ansatz aufwiegen könnte, den du vielleicht dir besorgen kannst, abseits von Gott. Und es ist allein aus diesem Grund, dass Jesus sagt, bleib mir treu, richte alles in deinem Leben auf mich aus, auf diesen wahren Reichtum. Geh auf keinen Weg, was sich irgendwie so schnell in einem Labyrinth verirren kann, wo du am Schluss an irgendeiner anderen Stelle ankommst. Bleib auf dem geraden Weg mit mir. Koste es, was es wolle. Alles mit dem Gedanken. Und zuletzt bleibt immer noch der größte Reichtum. Gehe ich nie leer aus? Gehe ich nie arm aus? Gehe ich nie ohne Liebe aus? Ohne Sicherheit? Ohne Hoffnung? Egal, was in diesem Leben mir vielleicht auch anders weiß gemacht werden soll. Jesus ist der, in dem wir reicher sind, als wir jemals auf dieser Welt sein könnten und dem kein Opfer jemals zu viel sein kann, weil er sein Leben schon für uns gegeben hat und wir, egal was es uns kostet, ein ewiges Leben bei ihm dadurch sicher haben. Ich hoffe, das ist der Blick, den du dein Christsein lebst und das ist, worum Jesus hier ringt, was du und ich verstehen, wenn er sagt, bleib mir treu.